Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In den letzten Predigten haben wir das Thema Gebet behandelt. Und wir durften in diesen Predigten, aber auch schon vorher im Lukas-Evangelium, immer wieder sehen, immer wieder feststellen, dass Jesus selbst der Mann des Gebets war. Er betete zu allen möglichen Zeiten, er betete an allen möglichen Stellen, er betete für alle Angelegenheiten und er betete vor allen Dingen mit Ausdauer. Einmal heißt es, dass er die ganze Nacht im Gebet verbrachte. Nun, wenn Jesus, der Sohn Gottes, ja eine Person der Dreieinigkeit, wenn selbst Jesus so viel betet, wenn Jesus ja auf das Gebet angewiesen ist, wie viel mehr sind wir auf das Gebet angewiesen? Wie viel mehr sollten wir beten? Und die Jünger von Jesus, die mit ihm unterwegs waren, die sein Gebetsleben wirklich miterlebt haben, ja, ständig war Jesus weg, wo ist er? Auf dem Berg zum Beten. Die haben ihn dann irgendwann gefragt, Herr, lehre uns beten. Und damit wird deutlich, ja, wir müssen beten lernen. Beten ist nicht eine Sache, die wir einfach so angeboren haben. Wir sind irgendwie Anbeter, wir suchen nach etwas, was wir anbeten können, aber beten, das müssen wir lernen. Und die Jünger fragten ihn, Herr, lehre uns beten. Und ich sage es heute wieder, das sollte auch unsere Bitte sein, auch jetzt wieder unsere Bitte in diesem Gottesdienst, zu dieser Predigt. Herr, lehre uns beten. Warum? Weil wir es nötig haben. Selbst der Sohn Gottes betete viel. Und als die Jünger Jesus diese Frage gestellt haben, was sagt er ihnen dann? Das Vaterunser. Und im Vaterunser, da gibt er ihnen die wesentlichen Bestandteile des Gebets. Gottes Reich, sein Name, sein Wille, unser täglich Brot, Vergebung unserer Sünden, Bewahrung in Versuchung. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber die Jünger fragen ja, Herr, lehre uns beten. Und Jesus lehrt sie beten in Bitten. Das sind alles Bitten. Das Vaterunser besteht aus 7 Bitten. Kein Dank, kein Lobpreis, keine Klage. Dank, Lobpreis, Klage, all diese Dinge, das macht die Bibel deutlich, das gehört auch mit zum Gebet. Wir haben es letzte Mal beim Raphael gehört, ja, dass wir sogar Gott klagen soll, können, dürfen. Aber was uns Jesus mit dem Vaterunser deutlich macht, ist Folgendes, das ist, dass wir wirklich von Gott abhängig sind, dass wir ihn brauchen. Die Bitte, das ist im Prinzip das zentrale Bestandteil unseres Gebets. Warum? Weil wir ihn brauchen. Wir haben das in einigen Predigten gesehen, wie der Inhalt, ja, wie unser Gebet aussieht, was sollen wir beten? Und gleich danach, nachdem Jesus den Jüngern erklärt hat, was sie beten sollen, erklärt er ihnen noch, wie sie beten sollen. Und das ist heute unser Thema. Wie sollen sie beten? Und dazu lese ich uns den Predigttext vor. Der steht im Lukas Kapitel 11, 5 bis 13. Steht auch auf dem Gottesdienstzettel. Lukas 11, 5 bis 13. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch bietet. Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete. Und wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Der Herr segne an uns sein Wort. Ich denke, die Botschaft dieses Textes ist klar. Jesus fordert uns auf, eindringlich und mit Ausdauer zu beten. Das ist sein Thema. Aber wir können ja mal zurückfragen, ist denn Gott nicht viel zu beschäftigt, um das ganze Universum in Gang zu halten und kann sich deshalb nicht um uns unbedeutende Menschlein so um jeden Einzelnen kümmern? Ja, wenn wir in die Welt schauen, bei so viel Leid und Elend und Not, müssen wir da nicht irgendwie schlussfolgern, Gott hat alle Hände voll zu tun, er kommt kaum hinterher und was nützt es da noch, ihn zu bitten? Oder vielleicht anders gefragt, weiß Gott nicht eh alles? Ist er nicht allwissend? Haben wir den Grund, wirklich ihn mit unseren Nöten zu bedrängen? Er weiß es doch sowieso. Ja, und ist Gott nicht heilig, gerecht, groß und souverän? Und sollten wir deshalb nicht als sündige, kleine Menschlein lieber zurückhaltend sein? Ja, sollten wir nicht demütig mit unseren Bitten und Wünschen sein bei Gott? Ja, nicht zu viel bitten. Und reicht es nicht aus, wenn wir unsere Anliegen einmal vortragen? Ich meine, Gott wird sie erstens hören, Gott wird sie nicht vergessen und er wird drittens die Lage viel besser einschätzen können als wir selbst. Ja, wäre es nicht so, dass mehr als einmal eine Bitte Gott vorzutragen, dass das schon zum Kleinglauben neigt? So nach dem Motto, ich sag's Gott lieber nochmal, er hat mich vielleicht nicht gehört, hatte gerade andere Gebete zu beantworten. Oder auch dieses plappert nicht wie die Heiden. Immer wieder dasselbe, morgen und am Abend und wieder am Morgen. Und Jesus macht hier in diesem Text, man könnte sagen in dieser Beweisführung deutlich, er betont es, dem ist nicht so. Jesus sagt der Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Gott ist erreichbar. Ja, er hat gesprochen, Gott ist euer Vater, wir sollen zu ihm kommen. Vater. Und dann sollen wir ihn anbeten. Gott ist erreichbar und genau darum sollen wir ihn suchen. Wir sollen beharrlich zu ihm kommen. Und das ist mein erster Punkt heute. Seid beharrlich im Gebet. Gebet ist also nicht einfach nur das Vortragen unserer Bedürfnisse zu Gott, sondern Gebet ist das beharrliche, das ausdauernde Vortragen unserer Bedürfnisse zu Gott. Das bedeutet, Gebet und Beharrlichkeit, das gehört zusammen. Es schließt ein Stoßgebet nicht aus, aber Jesus sagt, bleibt dran, seid beharrlich im Gebet. Und seht, welches krasse Bild er hier benutzt. Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drin würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Nun, was ist an diesem Bild so besonders, was ist da so krass? Also, wenn man beim Nachbar nachts 24 Uhr klingelt und ein Brot haben will, könnt ihr ja mal ausprobieren. Dann wird euch euer Nachbar schon erzählen, wie krass das ist. Aber um das noch richtig zu verstehen, damals war es undenkbar, dass man einem Gast, der kam, egal wer, egal wann, dass man ihm nichts vorsetzen konnte. Also heute würden wir vielleicht sagen, tut mir leid, ich habe jetzt leider nichts mehr da, aber komm ruhig rein, wir trinken einen Schluck Leitungswasser. Aber das würde gar nicht dazu kommen, weil unsere Häuser sind immer voll, wir haben immer irgendwas. Ja? Also wir können immer was vorsetzen. Damals war es aber so, man bug das Brot für einen Tag und dann war es oft so, wenn man Kinder hat und so, das war am Abend alle, am nächsten Tag wurde neu gebacken. Also nichts Besonderes, wenn am Abend das Brot mal ausging. Und dann war es dennoch unmöglich, einem Gast nichts vorsetzen zu können. Ja, Gastfreundschaft, das oberste Gebot. Und dann kommt noch etwas, die Leute hatten auch nicht Häuser, wo so 5 bis 10 Räume drin waren, wo die Kinder ruhig irgendwo in der Ecke schlafen konnten, in ihrem Zimmer, schalldichte Türen, sondern die hatten einräumige Häuser. Das heißt, die lagen da alle nebeneinander im Haus. Und wenn nun der Vater aufstehen musste, über die ganzen Kinder drüber steigen musste, die Kiste öffnen, das Brot rausholen und so weiter und so fort, natürlich brachte er da den ganzen Haushalt in Aufruhr. Und bis dann wieder Ruhe einkehrt, konnte man sich denken, wie lange das dauert. Und wie geht's weiter? Was sagt Jesus hier als Schlussfolgerung? Ich sage euch, Vers 8, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Ja, wenn er weiterklopft, wachen die Kinder eh auf. Er wird ihm das schon geben. Um seines unverschämten Drängens willen. Dieser Mann bittet unverschämt, aufdringlich. Nun, was heißt das? Dieser Begriff, den kann man übersetzen als mit Unermüdlichkeit, mit Unnachgiebigkeit, mit Mut. Aber nicht Mut, so wie wir es vielleicht kennen, sondern Mut, der eigentlich mehr in Frechheit, in die Richtung von Frechheit geht. Und ich weiß nicht, was bei euch in der Bibel drüber steht. Bei mir steht da drüber die Beharrlichkeit des Gebets. Und ich habe ja auch als Überschrift genommen, seid beharrlich im Gebet. Aber wisst ihr, Jesus, der benutzt ein viel krasseres Wort. Er sagt, seid aufdringlich, seid unnachgiebig, seid unverschämt im Gebet. Ja, welchen schamlosen Mut, welche Frechheit oder welche Not braucht es, bei jemandem um Mitternacht zu klingeln und nach Brot zu fragen? Wir haben ja schon Beklemmung, sagen wir mal tagsüber zu unseren Nachbarn zu gehen und zu fragen, ob er 3 Eier hat. Aber Jesus, der zeigt uns die Macht solcher aufdringlicher Bitte. Der Nachbar wird letztendlich alles rausgeben, was der Freund braucht. Und dann schlussfolgert er oder er wendet dieses Gleichnis an im nächsten Vers und er verweist damit eigentlich auf unsere alltäglichen Erfahrungen. Vers 9. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Könnt ihr mal probieren, geht mal zu eurem Nachbarn, klopft an. Ich nehme an, wenn er da ist, wird er euch aufmachen. Das ist alltägliche Erfahrung. Denn wer bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und wenn man jetzt diese Begriffe mal in der Grammatik sich anschaut, die stehen alle im Imperativ und alle im Präsens. Und das bedeutet, auch grammatisch wird hier eine Sache ausgedrückt, nämlich Beharrlichkeit. Wenn man die jetzt ganz genau übersetzen wollte, dann müsste man eigentlich schreiben, bleibt dran am Bitten, hört nicht auf mit Suchen, klopft ununterbrochen weiter. Das ist, was dort steht. Warum? Beharrlichkeit, sagt Jesus, wird euch Erfolg bringen. Ich habe mal so eine Erfahrung gemacht, da kann man das eigentlich ganz gut veranschaulichen. Ich war ja mal auf Wanderschaft. Wir haben eine Wandergesellin aus Hamburg losgebracht. Und wenn man von Hamburg Elb aufwärts läuft, da ist da so ziemlich nichts. Dörfer, ja, aber in den Dörfern sind oftmals keine Kirchen. Da sind eben nur so Flecken, keine Gaststätten. Und es war Winter, es fing an mit Regnen, es war dunkel. Und wir suchten natürlich eine Unterkunft. Das Problem war, wir waren etwa 16 Wandergesellen. Und man geht zum Pfarrer, man geht ins Gasthaus, man geht zum Hotel, was weiß ich, und fragt, ob man nicht irgendwo zum Bauern meinetwegen unterkommen kann. Das waren eben solche Siedlungen, wo die Hamburger rausgezogen sind. Und wir fanden nichts. Und dann fingen einige von uns an, ich war nicht mit dabei, aber andere waren da aufdringlicher, und fingen einfach an den Häusern zu klingeln, wo wir vorbeikamen, bei ganz normalen Leuten. Und beim einen haben sie was zu trinken bekommen, beim nächsten was zu essen. Aber wir haben eigentlich immer gefragt, ja, wir bräuchten eine Unterkunft. Und als wir schon längst aufgegeben haben, wir sind oben sozusagen auf den Damm gegangen und dachten, jetzt wird es eine schöne Nachtwanderung. Dann klingelte einer bei jemand oben im dritten Stock unterm Dach und sagte, ja, bla bla bla, Wandergesellen, wir wollen, brauchen eine Unterkunft. Der sagte, ja, kommt mal hoch. Und der sagte, ja, wir sind ein paar. Ja, kommt ruhig hoch. Wir sind ganz viele, ja, kommt ruhig hoch. Dann sind wir, also er hat uns nicht gesehen, nichts. Dann sind wir so Stück für Stück hoch, 15, 16, 17 Leute in seine Dachwohnung. Das war also ein Kapitän in Ruhe. Und er hat sich gefreut, wir sind da alle reinmarschiert, dann haben wir alles, was der zu essen hatte, alle Nudeln, das braucht er wirklich alles, also zum Essen gemacht. Und dann kam später seine Frau nach Hause, das war noch das Interessanteste. Und wir hatten einen herrlichen Abend dort und haben dann eben wirklich kreuz und quer in der Wohnung geschlafen. Und da konnte man mal sehen, was es bringt, ja, Aufdringlichkeit, Ausdauer. Ja, wer anklopft, dem wird aufgetan. Nun, und trotzdem möchte ich nachfragen, warum ist denn Beharrlichkeit, warum ist denn diese Aufdringlichkeit so wichtig? Warum ist sie notwendig? Warum fordert uns Jesus hier zu dieser Aufdringlichkeit auf? Könnte man nicht sagen, ja, wenn Gott unser himmlischer Vater ist und so gütig und so groß, ja Mensch, reicht da nicht eine Bitte? Kann er uns nicht die Bitten erfüllen? Oder kann er nicht sagen, nein, ich mach's nicht? Oder ich mach's später? Nun, ich denke, diese Gründe dafür, ich habe jetzt 5 Gründe zusammengestellt, diese Gründe dafür, warum Beharrlichkeit, warum Aufdringlichkeit in unserem Gebeten wichtig ist, diese Gründe sind sehr wichtig für unsere Gebete, für unsere Motivation. Ja, es geht darum, und ich bitte euch, dass ihr deshalb wirklich genau auf diese Gründe jetzt hört, es geht darum, dass wir diese Gründe auch im Kopf haben, wenn wir bitten, nicht bloß die Bitte an sich, ja, oh Herr, gib, dass meine Mutter gesund wird, ja, das ist die Bitte und das soll ich wirklich wollen, ich soll dich einfach mal so, vielleicht wird sie ja gesund, vielleicht nicht, nein, das muss schon mein Anliegen sein, aber auch diese Gründe sollten wir, wenn wir beten, vor Augen haben. Warum ist Beharrlichkeit notwendig? Der erste Grund ist, weil dadurch unser Glaube wächst. Gerade wenn Gott schweigt, wenn Gott vielleicht sagt, jetzt noch nicht, dann wird unser Glaube geprüft und durch diese Prüfung wächst der Glaube. Ja, gerade wenn es eben so aussieht, als ob Gott nicht hört, als ob Gott nicht da ist, als ob Gott diese Situation nicht unter Kontrolle hat, ja, gerade dann wird unser Glaube geprüft und dann zeigt sich's, ob wir wirklich glauben, dass Gott da ist. Meine lieben Brüder, schreibt Jakobus, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Erachtet es, könnten wir hier sagen, für lauter Freude, wenn Gott eure Bitte nicht sofort erfüllt. Wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Ausdauer im Gebet ist an sich ein Glaubensakt. Und der Heilige Geist wird uns in diesen Gebeten, in diesen ausdauernden Gebeten stärken. Der zweite Grund, Beharrlichkeit, und das ist jetzt hier weiterführend, er führt uns zur Geduld. Gott ist kein Fastfood-Gott. Man gibt schnell am Abend die Bestellung ab und morgen früh wird es dann erfüllt. Das kann Gott machen, hat er auch schon getan, aber es muss nicht so sein. Gott, unser Vater, gibt seine guten Gaben nach seinem vollkommenen Willen und nach seinem vollkommenen Zeitplan. Und eine seiner guten Gaben, die er uns gibt, ist die Geduld. Und die Geduld, die bekommen wir manchmal sogar, wenn wir gar nicht darum bitten. Beharrlichkeit führt zur Geduld. Ein dritter Grund, warum Beharrlichkeit notwendig ist. Beharrlichkeit bringt einen Prozess in uns voran, in dem wir erkennen, was wir wirklich brauchen. Was wir wirklich bitten müssen. Beharrlichkeit bringt uns einen Prozess in uns voran, in dem wir mehr und mehr wirklich erkennen, was ist denn Gottes Wille, wenn ich nach Gottes Willen beten soll. Wir beginnen unsere Bitten abzuwägen und wir vergleichen sie mit Gottes Wort, mit Gottes Willen. Ein vierter Grund, Beharrlichkeit im Gebet bereitet entsprechenden Dank vor, wenn dann die Bitte erfüllt wird. Viele von euch werden sicherlich diese Erfahrung mal gemacht haben. Man kann eine Sache erst richtig wertschätzen, wenn man lange für sie gearbeitet hat, wenn man lange für sie gekämpft hat, wenn man sie lange entbehren musste. Ja, wenn man mal 3 Tage nichts zu essen hatte oder nur ganz, ganz wenig, weil man vielleicht krank war, dann kann man wirklich so eine Scheibe Brot richtig wertschätzen. Wenn man mal länger von zu Hause weg war, Einsamkeit hatte, alleine war und kommt dann wieder nach Hause, dann kann man die Familie und die Heimat wertschätzen. Man ist dankbar dafür. Und genauso ist es mit dem Gebet. Wenn man lange dafür gebetet hat und dann erfüllt Gott die Bitte, und dann kann man wirklich dankbar sein. Und ein fünfter Grund: In der Beharrlichkeit können wir die Bitten immer weiter überdenken und erkennen, wo Gott uns selbst gebrauchen will, um die Bitten zu erfüllen. Und all diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, diese fünf Gründe, die werden schon bewirkt durch unsere Beharrlichkeit, durch unser ausdauerndes Gebet. Diese Beharrlichkeit, die bringt uns im Glauben weiter. Da muss die Bitte noch gar nicht erfüllt sein. Beharrlichkeit im Gebet zeigt demnach keinen kleinen Glauben. Ja, nach dem Motto, euer Vater weiß schon, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Nein, es ist kein kleinen Glauben, sondern es zeigt starken Glauben. Gott hat noch nicht geantwortet. Ich glaube trotzdem, dass er antworten wird. Ich bitte ihn weiter. Beharrliches Gebet ist auch kein Plappern. Ja, ein gewisses magisches Verständnis. Ich muss es nur oft genug gesagt haben. Ich muss es nur in dieser Reihenfolge oder mit diesen bestimmten Wiederholungen gesagt haben. Ja, das Vaterunser à la Rosenkranz zu missbrauchen, das ist schrecklich. Das ist damit nicht gemeint. Aber nein, beharrliches Bitten, das drückt unsere Herzenshaltung aus. Das zeigt, ja, wo soll denn unsere Hilfe herkommen als allein von Gott? Und darauf vertrauen wir. Und Gott will uns helfen und will unseren Gebeten antworten. Und darum können wir voller Vertrauen so lange beten, bis Gott die Bitte erfüllt oder auf andere Weise beantwortet. Gott kann sie positiv beantworten, ja, er kann sagen nein und er kann auch sagen später. Aber er wird unsere Gebete hören. Seid beharrlich, seid aufdringlich im Gebet, das macht Jesus hier deutlich. Und wie können wir von diesem beharrlichen Gebet alleine schon profitieren? Aber das ist natürlich nicht alles, sondern Jesus lehrt seine Jünger auch ausdrücklich, dass beharrliches Gebet wirkt, dass es effektiv ist. Also erstens war, seid beharrlich im Gebet und zweitens, denn beharrliches Gebet wirkt. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und dann weiter dieses Bild vom Sohn und vom Vater. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür biete? Und so er um einen Fisch bittet, der ihm eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, ja, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Jesus macht hier die Bereitschaft Gottes, unsere Gebete zu beantworten, uns zu helfen, deutlich. Und ich sage das hier nochmal, das heißt nicht, dass Gott jede unserer Bitten erfüllt. Nein, Gott ist weiser als wir. Gott wird unter allen Umständen, das hat er uns, Gott sei Dank, in seinem Wort zugesichert, nur das Beste für uns tun. Nicht alles, was wir wollen, sondern nur das Beste, Römer 8, 28. Aber das macht Jesus deutlich. Gott ist bereit zu helfen. Er will helfen. Er ist fähig zu helfen. Und darum sollen wir ihn darum bitten. Also nicht, Gott wird jede Bitte erfüllen, Hauptsache du bittest ihn darum, sondern Gott ist fähig, euch zu helfen und er will nur das Beste für euch. Darum bittet Gott. Und Jesus, der steigert diese Aufforderung. Jetzt eben mit diesem Bild vom Vater und Sohn. Und da sehen wir, wie wichtig ihm das Thema ist. Er geht sozusagen immer weiter, immer einen Gang nach dem anderen durch und er steigert sich. Dieser Sohn bittet seinen Vater um ganz normale Dinge einer alltäglichen Mahlzeit, nichts Besonderes. Er wollte kein Auto haben oder Computerspiel oder so. Nein, er wollte Dinge einer täglichen Mahlzeit. Und Jesus sagt, ja sicher wird der Vater ihm diese Dinge geben. Und er wird ihm erst recht keine gefährlichen, schädlichen Dinge geben. Und hier spielt Jesus natürlich wieder auf unser Verhältnis zu Gott, unseren himmlischen Vater, an. Und die Steigerung, ja, er sagt, wenn der Freund in der Nacht, wenn der Vater dem Sohn, ja, um wie viel mehr Gott, euer himmlischer Vater, dessen Güte alle unsere menschlichen Begriffe übersteigt. Euer himmlischer Vater wird euch das geben, was ihr braucht, wenn ihr ihn darum bittet. Und Jesus sagt das nicht einfach so, er stellt das nicht einfach mal fest, sondern er beweist es uns. Er geht mit seinen Jüngern hier drei Beweisgänge durch. Der Freund, dann die alltägliche Erfahrung, dann Vater und Sohn. Und er will uns versichern, er will uns Gewissheit geben, er will uns wirklich auffordern, Mut machen, dazu drängen. Betet beharrlich, denn beharrliches Gebet wirkt. Gott wird euch erhören. Und Gott wird euch sogar viel mehr geben als nur unser täglich Brot. Und damit schließt Jesus seine Lektion zum Gebet erstmal ab. Damit schließt Jesus die Antwort auf die Frage der Jünger, Herr, lehre uns beten ab. Und das ist wirklich wichtig. Herr, lehre uns beten. Und Jesus macht jetzt am Ende klar, Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Und Gott gibt uns das Beste, was er überhaupt geben kann. Gott gibt uns das Beste, das Wichtigste, das Schönste, das Größte und das, was wir wirklich am dringendsten brauchen. Und was ist das? Gott selbst. Wir brauchen natürlich gute Gaben. Wir brauchen unser täglich Brot. Aber wir brauchen vor allem den Gott, den Geber der guten Gaben. Und genau das will Gott uns geben. Er will uns seine Gegenwart schenken und er macht das durch die Gabe seines Geistes, durch die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn nun ihr, Vers 13, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die schönste und größte Gabe denen, die ihn bitten. Und was das bedeutet, das sehen wir, wenn wir auf Christus schauen. Christus, Gottes Sohn, ist auf diese Welt gekommen. Gott hat seinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt und am Kreuz geopfert. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Damit wir jetzt tatsächlich diese Gabe des Heiligen Geistes, die Gabe der Gemeinschaft mit Gott bekommen können. Christus ist am Kreuz gestorben, weil wir sündig waren, weil wir gottlos waren. Und durch seinen Tod können wir Gott wiederbekommen, können wir die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Wir können Gottes Gemeinschaft haben. Und was diese Gabe wirklich bedeutet, das macht die Schrift deutlich. Diese Gabe des Heiligen Geistes, die wir durch Christi Tod haben, die macht uns zu Kindern Gottes. Das ist das, was Christen von Nichtchristen unterscheidet. Ja, wenn man guckt, okay, Christen müssten vielleicht weniger sünden oder gar keine Sünden mehr tun und Nichtchristen sündigen, da wird man schnell merken, nee, das stimmt ja gar nicht. Christen sündigen auch. Nein, es ist die Gabe des Heiligen Geistes. Die Wiedergeburt, wie die Bibel das nennt. Die Gemeinschaft, die Verbindung mit Gott. Den Frieden mit Gott, den ein Christ haben darf. Durch den Geist bekommen wir neues Leben. Ewiges Leben. Der Geist versiegelt uns. Er macht uns zu Erben des Reiches Gottes. Paulus schreibt, der Geist ist der Pfand auf das Himmelreich. Wir bekommen den Heiligen Geist hier schon und damit wissen wir, dass wir eines Tages bei Gott in seiner Herrlichkeit sein werden. Und der Geist, es geht weiter, lässt uns geistliche Wahrheiten erkennen. Ja, wie sonst sollten wir sie erkennen? Für den Menschen ist es Torheit. Doch der Geist Gottes schenkt uns, dass wir Gottes Wahrheiten erkennen. Er gibt uns Weisheit von Gott, er heiligt uns, er tröstet uns. Und jetzt kommt's, der Geist hilft uns im Gebet. Er steht ein Tag und Nacht vor Gott mit unaussprechlichen Seufzen für uns, weil wir kaum wissen, wie wir wirklich beten können. Wenn wir den Geist haben, und deshalb ist es kein Zufall, dass Christus hier damit seine Lektion zum Gebet beendet. Wenn wir den Geist haben, dann tritt der Geist für uns mit unaussprechlichen Seufzen vor Gott ein. Das ist die größte und schönste Gabe. Und das ist eine Herausforderung für uns, diese Aufforderung. Eine viel wichtigere Gabe als materielle Segnung, das ist die kraftvolle Salbung und Führung des Heiligen Geistes. Jesus macht ja deutlich, unser geistliches Wohlergehen, das ist viel wichtiger als unser leibliches Wohlergehen. Und diese Reihenfolge, die hier auch wieder deutlich macht, das ist die Reihenfolge des Vaterunsers. Zuerst Gott, dein Name werde geheiligt. Und dann kommt der Mensch, unser täglich Brot gibt uns heute. Nur wenn der erste Teil stimmt, wenn zuerst Gott kommt, dann ist das das Beste und das Schönste, was dem Menschen passieren kann. Dann bedeutet das für den Menschen täglich Brot, Vergebung der Sünden, Bewahrung in Versuchung. Nun, ich frage uns, wie oft bitten wir um materielle Dinge und wie wenig bitten wir um geistliche Dinge? Was bittet ihr Gott? Arbeit und Ausbildung, Lebensführung, Unterhalt, Gesundheit, Prüfungen, Familie. Nun, das alles ist gut, das alles ist wichtig und das alles sind Gründe, warum wir wirklich auch ausdauernd Gott bitten sollen. Aber die Frage ist, bestehen unsere Gebete nur daraus? Oder bittet ihr auch darum, dass ihr mehr von Gott selbst haben möget? Mehr von seinem Geist? Und Jesus macht ja deutlich, das muss unser erstes, unser aufdringlichstes Verlangen, ja unsere größte Bitte werden und bleiben, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir ihm ähnlicher werden. Ich komme jetzt zum Schluss. Jesus zeigt uns, dass Gott unser himmlischer Vater ist, der sehr um unser Wohlergehen besorgt ist. Gott ist eben nicht zu weit entfernt oder zu groß, um für uns erreichbar zu sein. Und genau darum sollen wir uns ihm aufdringlich nahen. Wir sollen ihm seine Segnungen bitten. Und natürlich, es ist nicht nur das beharrliche Gebet, was wirkt. Auch Stoßgebete, auch wirklich Notgebete werden von Gott oft erhört. Aber das macht Jesus deutlich. Wenn unsere Bitten nicht sofort erfüllt werden, dann bleibt dran. Bittet aufdringlich, bittet unverschämt. Das ist das Wort, was dort steht. Unverschämt. Seid unverschämt im Gebet, denn unverschämtes Gebet wirkt. Ich möchte die, die die Geschichte kennen, erinnern und anderen, die erzählen von einer Gebetserhörung. Vor 2 Jahren etwa, da hatte die Tochter einer befreundeten Familie in Kanada, die ausgewandert sind, einen schweren Verkehrsunfall. Sie wurde verletzt an der Wirbelsäule und sie war querschnittsgelähmt. Und die Ärzte haben eindeutig gesagt, sie wird querschnittsgelähmt bleiben. Und was sollten wir machen, wenn selbst die Ärzte, ja, die Götter in Weiß, aufgegeben haben? Natürlich, wir konnten nur beten. Ja, auch wenn die Ärzte gesagt hätten, wir können noch was machen, wir hätten trotzdem gebetet. Viele Menschen haben an vielen Stellen gebetet. Und was ist geschehen? Gott hat diese Bitten erhört. Und dieses Mädchen konnte tatsächlich nach schon 10 Tagen oder nach einigen Wochen ihre Füße wieder bewegen und konnte dann irgendwann später sogar wieder lernen zu gehen. Und angesichts solcher Gebetserhörungen, die ihr sicherlich auch kennt, möchte ich uns nochmal fragen, warum beten wir so wenig, wo Gott uns doch so viel verheißen hat? Warum ist Gebet in unserem Leben oft nur so eine traditionelle Beigabe? Klar, in Notsituationen, dann gehen wir auf die Knie, aber ansonsten, ja, lasst mich nochmal kurz beten. Und dann wollen wir mit dem Eigentlichen beginnen. Warum liegen die Schwerpunkte in unserem Leben und auch oft in unserem Glaubensleben oft woanders? Gebet müsste unser Schwerpunkt sein. Ja, nicht, lass uns noch mal kurz beten und dann fangen wir an, sondern lass uns erst mal beten. Warum sind wir so träge, obwohl wir so viele großartige Beispiele von Gebetserhörung kennen? Warum machen wir so viele Dinge in unserem Leben mit uns selbst ab, obwohl wir vollkommen von Gott abhängig sind? Und wir könnten weiter fragen, und letztendlich ja, warum beten wir so wenig, wo doch unser Herr und Heiland, Herr Jesus Christus selbst, so viel Zeit im Gebet verbrachte und uns auch dazu so eindrücklich aufruft? Und deshalb bitte ich euch heute, diesen Aufruf ernst zu nehmen. Und nicht nur heute. Und auch nicht nur die Woche und die Wochen, wo das uns vielleicht noch ein bisschen nachhallt, bis dann irgendwann diese Eindrücke dieser Lektion über das Gebet verblassen. Nein, ich bitte euch, macht euch einen Plan für euren Tag. Teilt ihn ein, legt bestimmte Zeiten für das Gebet fest. Das kann helfen. Nutzt die Möglichkeiten des gemeinsamen Gebets. Ja, die größten Gebetsweisungen der Bibel, die stehen wofür? Für das gemeinsame Gebet. Macht euch eine Gebetsliste. Das ist einfach so. Wir sind Menschen, wir sind vergesslich. Aber andere Menschen brauchen unser Gebet. Und da kann man sich eine Liste machen. Montag bete ich für die Missionare, Dienstag für meine Familie, am Mittwoch für die Gemeinde, am Donnerstag für die Kinderarbeit, am Freitag für mein eigenes geistliches Leben. Am Samstag bete ich für meine Nachbarn und am Sonntag für den Gottesdienst und dann fange ich wieder von vorne an. Ja, wachst im Gebet und wachst durch dieses ausdauernde Gebet zu Gott. Und am Ende möchte ich euch noch darauf hinweisen und uns alle darauf hinweisen, ja, dass wir sehen, was für ein Geschenk das Gebet ist. Nochmal, was für ein Privileg, ja, welche große Verheißung das Gebet hat. Christus ist dafür in diese Welt gekommen. Er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben, damit wir nun als Kinder zu Gott kommen dürfen. Versteht ihr? Durch Christi Werk dürfen wir vor Gottes Thron treten. Ihr könnt ja mal im Alten Testament lesen, wenn verschiedene Propheten eine Vision, nur eine Vision von Gottes Thron hatten. Die war so groß, so unbeschreiblich, dass sie sie kaum beschreiben konnten. Und zweitens, dass sie eigentlich nur noch sagen konnten, Herr, ich vergehe. Keiner kann vor Gott bestehen. Und durch Jesus können wir vor Gottes Thron, vor diesen herrlichen, großen Thron treten und ihn bitten. Und Jesus sagt sogar, nicht nur so ein bisschen mal versuchen, sondern aufdringlich. Und wenn wir das auch vielleicht in diesem Leben nicht wirklich begreifen können und nie begreifen können, was das bedeutet, dass wir vor Gottes Thron treten dürfen durch Jesus Christus, sagt Christus, aber gebrauchen dürft ihr es, ihr sollt es nutzen. Und seht diese göttliche Logik darin. Gott schenkt uns ein wunderbares Geschenk, das Geschenk des Gebets. Und wie können wir unsere Dankbarkeit zu Gott zeigen? Nun, indem wir dieses Geschenk des Gebets gebrauchen, indem wir Gott bitten. Wir können Gott danken durch Bitten. Das ist göttliche Logik. Ja, zeigt euren Dank, indem ihr beharrliche, ausdauernde, aufdringliche und mit Gottes Geist erfüllte Beter werdet. Ich möchte uns zum Schluss nochmal ein Vers aus diesem Psalm 27 vorlesen. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Antlitz. Ja, dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Das ist Jesu, das Gottes Wort, sucht mich. Und dann endet er diesen Psalm 27, harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Amen.